Wir wollen uns heute ein Vorbild mal anschauen, was vieles in der Bibel selbst erlebt hat, was uns aufgeschrieben ist in der Bibel und was uns als auch Hinweise gibt und Hinweise an andere gegeben hat für unser Verhalten oder für unseren Glauben, für unsere Zusammenkünfte, für alles, was wir so auch als oder den Begriff Gemeinde bezeichnen, was wir da alles darunter sehen. Und jetzt haben wir aus dieser Vielfalt von Vorbildern, die wir in der Bibel haben, natürlich schwierig, da jemand auszuwählen. Und damit das nicht so spannend wird für euch und ihr jetzt nicht unruhig werdet, der Gedanke oder das Thema für heute, wir wollen von Paulus lernen. Oder was können wir von Paulus lernen? Nun gibt es eine riesen Vielfalt von Begebenheiten aus seinem Leben, die uns beschrieben sind. Vieles von seinen Gedanken ist uns überliefert. Vieles ist uns bekannt. Und wir freuen uns eigentlich immer darüber, dass es solche Leute gibt, die wir, ja, ich will nicht sagen, einfach kopieren, das ist vielleicht falsch, das klingt vielleicht zu platt und zu einfach, aber die wir uns als Vorbild nehmen können und über die wir auch nachdenken können. Heute wollen wir oder möchte ich euch einmal erzählen oder sagen, wie Paulus es gemacht hat, dass er den Menschen von Jesus erzählt hat. Er war ja als Gemeindegründer viel unterwegs auf den Missionsreisen, durch viele Orte, durch viele Städte gezogen, viele Menschen kennengelernt, viele Erfahrungen unterwegs gemacht. Wie hat er das angestellt? Und ich möchte das ganz einfach sagen, wenn man das so liest und so sieht, wie Paulus gearbeitet hat, dass wir für uns das so nehmen können und sagen können, das Evangelium zu verkündigen, das ist eigentlich jedem möglich. Das vielleicht als Unterthema für diese Zeit jetzt, die wir zusammen sind. Das Evangelium zu verkündigen, ist jedem möglich. Und ihr werdet ja vielleicht sagen, ja, das mag für den Paulus zutreffen. Für mich trifft das nicht zu. Ich kann das nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich finde die richtigen Worte nicht. Ich traue mich nicht. Jeder hat da so seine Erfahrungen. Vielleicht ist er auch irgendwo mal sehr zurückgewiesen worden und sehr abstoßend auch behandelt worden, als er das versucht hat. Wir wollen ein paar Dinge uns anschauen, wie es Paulus gemacht hat und was ihm Hilfe war, welche Prioritäten er gesetzt hat. Er war ja viel unterwegs, wie ich schon gesagt habe, und hat, auch wenn er unterwegs war, immer wieder den Kontakt gehalten zu den Gemeinden, die er besucht hatte, die er gegründet hatte, von denen er wusste, von denen er gehört hatte. Und dann hat er entweder einen Boten mal hingeschickt in die eine Gemeinde, wo er irgendwas klären musste, hat versucht, selber hinzugehen oder hat auch Briefe geschrieben. Manchmal denken wir, ja, vor 2000 Jahren, was war denn das mit dem Briefeschreiben? Das kann eigentlich gar nicht so gut gewesen sein, funktioniert haben. Das geht bloß heute. Aber damals war das also ganz üblich und ganz gängig und eine gute Methode. Und wenn wir den Menschen damals unterstellen würden, dass sie gar nicht gebildet waren, dann ist das schon ganz falsch. Die hatten schon eine gute Ausbildung und Paulus ganz besonders. Wir wollen heute uns einiges lesen aus dem ersten Korintherbrief. Einen Brief, den er also an die Gemeinde geschrieben hat in Korinth. Geschrieben hat er den Brief in Ephesus. Er war in Ephesus, dort in der Gemeindegründungsarbeit, vielleicht im Jahre, man weiß nicht ganz genau wann, aber so 53, 54, 57, unserer Zeitrechnung. Und dort wurde ihm Verschiedenes berichtet. Da hören wir, dass Mitarbeiter von ihm gekommen sind, oder da wird uns erzählt von den Hausgenossen, also Mitbewohnern vielleicht, einer Chloe, die Dinge erzählt hat an den Paulus, was denn in Korinth passiert ist, wie es ihnen geht, den Geschwistern dort, was sie gerade für Fragen haben, was sie für Probleme haben, was sie beschäftigt. Und er hört nichts Gutes von dort. Die erzählen ihm, dass es in der Gemeinde Streit gibt, dass es Parteiungen gibt, dass es Gruppierungen gibt und dass die sich gegenseitig auch nicht achten, dass es also Unruhe gibt und eigentlich nicht gut sowas. Und so schreibt er also einen Brief, einer ist verloren gegangen, also ist es nicht überliefert. Aber der erste in unserer Zählung, der erste Korintherbrief, ist uns also überliefert und ist in unserer Bibel auch abgedruckt, dass wir ihn lesen können. Was mir aufgefallen ist, als ich das so gelesen hatte, dass sie sich dort so auch untereinander nicht grün gewesen sind in der Gemeinde, dass sie sich nicht geachtet haben. Der eine hat ja gesagt, ich gehöre zu dem Paulus und ich gehöre zu dem Petrus und ich gehöre zum Apollos und ihr seid alle nix, ich gehöre zu Christus. Trotz dieser Spannungen, die sie da hatten, schreibt er eigenartigerweise gleich am Anfang, in den ersten Versen dieses Briefes, an die Geheiligten in Christus Jesus. Die Gemeinde in Korinth, ihr seid die Geheiligten in Jesus Christus. So steht es im zweiten Vers. Und da dachte ich, wie kann denn das sein? Streiten sich, dass die Fetzen fliegen? Können denn das Heilige sein? Kann denn das stimmen? Oder hat der Paulus hier vollkommen daneben liegt vollkommen daneben in seiner Beurteilung, in seiner Einschätzung. Aber warum bezeichnet er sie als Geheiligte? Und da sehen wir seine Sichtweise, die sich so ganz unterscheidet, auch manchmal von unseren Gedanken, von unseren Beurteilungen, wie wir Menschen einschätzen. Er sagt nämlich, ihr seid geheiligt, weil ihr nämlich Berufene seid. Ihr seid Herausgerufene, herausgerufen aus dem Machtbereich Satans. Ihr seid hineingerufen in das Reich Gottes. Ihr seid hineingerufen in die Gemeinschaft mit Gott. Und das in Jesus Christus. Das ist das, was euch auszeichnet. Sie leben im Glauben. Das, denke ich, trotz aller Parteiungen kann man ihnen das nicht abstreiten und wollte er es ihnen auch nicht abstreiten. Sie leben unter der Führung des Heiligen Geistes, so schreibt er es ihnen. Und weil das ist, weil sie glauben und weil sie sich führen lassen durch den Geist Gottes, deshalb trifft diese Bezeichnung für sie zu, deshalb bezeichnet er sie als Nachfolger, als Heilige. Heilige herausgerufen aus der Welt. Und in diesem Anfang des Briefes schreibt er das ja nicht nur für die Korinther, sondern an alle, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Und deshalb dachte ich, können wir uns heute auch aus diesem Brief lesen, weil er auch an uns gerichtet ist und uns auch angeht. Die Frage ist ja, was waren denn das dort in Korinth für Leute? Was waren das denn für Typen, die dort in der Gemeinde saßen oder standen? Wir wissen das ja nicht, wie das ausgesehen hat. In der Apostelgeschichte wird uns beschrieben und berichtet, dass man nachlesen will, Apostelgeschichte 18, wie Paulus dort diese Gemeinde gegründet hat. Er kam also hin, aber unterwegs, kam von Athen. Das Erste, was er machte, Und das war auch mir interessant, als ich das mal so bedacht habe. Er sucht sich eine Arbeit. Er war Zeltmacher und findet ein Ehepaar, Aquila, Priscilla, die auch in diesem Beruf tätig waren. Mit denen tut er sich zusammen und dort arbeitet er. Er verdient sich seinen Lebensunterhalt mit, wie wir sagen, mit seiner Hände Arbeit. Und damit geht er erstmal gleich jedem Vorwurf aus dem Wege, dem man sagt, du redest hier nur, du erzählst uns einen Haufen Zeug, weil du Geld dafür kriegst. Du machst das, damit du richtig absahnen kannst, damit es dir gut geht. Nein, gar nicht, er hat gearbeitet und vermutlich auch nicht nur bloß stundenweise, sondern richtig einen ganzen Arbeitstag. Und dann steht in der Bibel, und am Sabbat ging er in die Synagoge, also an dem freien Tag, und dort hat er dann von Jesus erzählt und hat den Juden berichtet. Wir lesen, dass er den Juden erzählt hat und auch den Heiden, die aus den Nationen erzählt hat. Er hat allen ohne Unterschiede das Wort Gottes gesagt. Wenn wir das mal ein bisschen nachlesen, zwischen den Zeilen lesen im 1. Korintherbrief, dann merken wir aber, von all den vielen Leuten, sicher kluge, gebildete Leute, sind keine geblieben in der Gemeinde. Wir lesen davon, dass es die einfachen Leute gewesen sind, die geblieben sind. Es waren nicht viele Edle unter euch. Das Einfache ist geblieben, nicht das Kluge, nicht das Weise. Die Schwachen sind in der Gemeinde. Das Unedle sogar, schreibt er, das Verachtete. Also ganz einfache Leute, ganz einfach gestrickte Leute waren in der Gemeinde dort in Korinth. Vielleicht aus den untersten sozialen Schichten, der Sklaven vielleicht. Es war eine Gemeinde handfester Leute, die es gewohnt waren zuzupacken, die nicht viel Reden gemacht haben, die gleich zur Sache gekommen sind. So stelle ich mir also diese Gemeinde vor. Es war also keine Gruppe, in der große Diskussionen geführt wurden, große Erörterungen geführt wurden über verschiedene Themen, die gewesen sind. Die Gebildeten, die Philosophen damals, das lesen wir in der Geschichte, haben die Welt erklärt, haben viele Erklärungsmodelle geliefert über die Welt, ihre Zusammenhänge, ihr Wesen, ihre Aufgaben. Und wer dort dabei war und mitreden konnte, der war geachtet. Der gehörte zur gesellschaftlichen Oberschicht. Aber wer das nicht konnte, wer nicht mitreden konnte, wer, wenn das gar nicht das Anliegen gewesen ist, oder wer es vielleicht auch von der Bildung her nicht konnte, den hat man in Grund und Boden damals geredet. Der war nichts wert. Erkenntnis ist alles, so war damals die Maxime. Wissen war alles, Erkenntnis war alles. Ich muss das Wesen der Welt, das Wesen der Gottheit, das Wesen meines Seins erkennen. Also alles ein bisschen abgehoben vielleicht, ein bisschen oben drüber. Und das hat auch, diese Denkweise hat auch vor den Korinthern in der Gemeinde nicht Halt gemacht. Und da kam diese Verunsicherung her, von der ich euch vorhin erzählt habe, wo die gesagt haben, ich habe das von Paulus gehört und das war das Richtige. Und die anderen haben gesagt, nein, ich habe es von Petrus gehört. Der hat es richtig gewusst. Und die anderen haben gesagt, das ist alles nur Menschengerede. Wir wissen es von Christus direkt. Wir sind die Richtigen. Wir haben die Erkenntnis. Wir haben den Überblick über alles. Und deswegen kam es dann zu dieser schwierigen Auseinandersetzung. Und Paulus sagt sogar, diese ganze Botschaft, alles Gerede, alles, was wir in der Gemeinde haben, da gibt es noch zwei Gruppen, die über dem drüber stehen. Das sind die einen, die Juden, die sagen, das, was ihr von dem Jesus redet, das ist ein großes Ärgernis. Das ist nicht der Messias, der gekommen ist, das ist eine falsche Lehre. Und die Klugen, die Gebildeten, die Leute haben gesagt, das, was ihr redet, ist sowas Dummes, habe ich noch nie gehört. Ganz abgelehnt, niedergemacht. In dieser Spannung ist also der Paulus dort mit seiner Gemeinde in Korinth. Und in diese ganze Spannung hinein sagt er, wir wollen uns doch nochmal an die Anfänge erinnern. Wir wollen doch nochmal zurückgehen, wie hat es denn angefangen bei uns, mit uns, unter euch? Wie ist denn das gewesen? Auf der zweiten Missionsreise ist er nach Korinth gekommen. Er war zuerst in Athen, hatte ich gesagt, und die nächste Station war Korinth. Was wollte er in Korinth? Warum ist er nach Korinth gegangen? Ich habe mich gefragt, ich bin vor 35 Jahren irgendwie nach Chemnitz, Karl-Marx-Stadt gekommen. Mich gefragt, was wollte ich in Karl-Marx-Stadt? Ja, viele werden es wissen von euch, meine Frau heiraten. Das war ganz klar. Was anderes wollte ich ja nicht. Paulus hat keine Frau gesucht in Korinth. Paulus hat das Anliegen, den Menschen das Evangelium zu sagen, das Evangelium zu verkünden. Und das wollen wir jetzt mal lesen, wie er das gemacht hat. Und zwar aus dem zweiten Kapitel, dort beschreibt er diese Anfänge. Als erster Korintherbrief aus dem Kapitel 2, die ersten paar Verse wollen wir uns jetzt lesen. Und da schreibt Paulus: Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. Jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, noch der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene Weisheit, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieser Welt hat sie erkannt, denn wenn sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Hier beschreibt er die Anfänge. Wie ging das los dort in der Gemeinde in Korinth? Das war sein Anliegen. Warum ist er nach Korinth gegangen? Er wollte dort den Menschen auch das Geheimnis Gottes verkünden. Und sicher werden sie große Ohren gemacht haben. Da gibt es was Neues, da gibt es ein Geheimnis zu hören. Etwas, was wir noch nicht wissen. Etwas Mystisches. Etwas, was uns irgendwelche neuen Gedanken, neue Sphären öffnet. Was uns Dinge begreifen lässt, die uns noch unklar sind. In der damaligen Zeit war vieles unklar. Was uns heute ganz klar ist, was wir alles wissen aus Technik, aus der Wissenschaft. Damals war das noch nicht so. Man hat zugehört. Aber was sagt ihr? Ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, also als zu erzählen, als nur Jesus Christus und den noch als gekreuzigt. Wir müssen die Leute dort enttäuscht gewesen sein. Das war alles, was er zu sagen hatte, was er sagen wollte. Ich rede nur von Jesus Christus und dann rede ich noch in einer Art von ihm, wo er gekreuzigt wurde. Und ich denke, da sind die Ersten schon weggegangen. Ja? Den Juden ein Ärgernis, den Nationen eine Dummheit. Also so viele wurden gerade gekreuzigt. Das war doch nichts Besonderes zur damaligen Zeit. Und alle, die gekreuzigt wurden, das war auch klar, warum die dort hängen. Weil sie irgendwas verbockt haben. Weil sie irgendeine Schuld auf sich geladen haben. Gegen den Staat vielleicht. Gegen die Römer gemacht haben, rebelliert haben. Vielleicht haben sie auch kriminell ganz schlimme Taten getan. Das war nichts Besonderes, von jemandem zu reden, der da gekreuzigt ist. Was war das Geheimnis Gottes daran? Das Geheimnis, das was das Besondere war, war, dass dieser Jesus an diesem Kreuz nicht daran hing, weil er selber für irgendwas bestraft wurde, für seine Schuld, die er getan hatte, für etwas, was ihm was man ihm zur Last gelegt hat, wo er einen Aufstand gemacht hatte vielleicht. Eine gerechte Strafe, eine gerechte Schuld, die hier gesühnt wurde. Sondern er hing dort nicht für seine Schuld, er hing dort für meine Schuld. Und das hat Paulus gesagt und das ist das Geheimnis. Dort jemand hängt an diesem Kreuz für die Schuld von den Leuten, die da vor ihm stehen oder vor ihm sitzen. Unvorstellbar. Auch für damalige Zeiten unvorstellbar. Wir wissen diese Erklärung, dass ja, man schon das auch damals kannte, dass jemand ganz weitherzig und großherzig war und für jemanden eingetreten ist, für jemanden gebürgt hat, der ihm nahe stand, der ihm wichtig war. Aber dass jemand bezahlt für andere, die ihn nicht mal akzeptieren, die ihn ablehnen, die ihn beschimpfen, bespucken, das war wirklich eine ganz neue Sache, ein ganz ungewöhnliches Ereignis. Für meine Schuld, für Schuld von Fremden hing dieser Jesus dort an diesem Kreuz. Jesus als gekreuzigt, das war seine Botschaft. Er hat nicht von der Erschaffung der Welt geredet. Er hat nicht von den großen Erfahrungen geredet, die das Volk Israel in der Verbannung in Babel hatte. Nein, er hat von dem Jesus geredet, der an dem Kreuz hängt. Was hat das gewirkt oder bewirkt? Was hat er damit verbunden? Er hat gesagt, mit dieser Botschaft kann ich euch beispielsweise Versöhnung anbieten. Versöhnung mit Gott oder auch Friede mit Gott. Das ist diese Botschaft, dieses Geheimnis, was in dieser Kreuzigung liegt. Der Zugang zum Vater wird damit möglich. Und zwar zu Gott, dem Vater. Das war auch dieser Inhalt der Botschaft. Heilige seid ihr. Gottes Hausgenossen seid ihr geworden oder werdet ihr, könnt ihr werden durch dieses Jesus, der Gekreuzigte, durch diese Aussage. Das ist die beste Botschaft für die Welt. Davon sind wir, denke ich, auch überzeugt, dass das eine gute Nachricht ist für die Menschen. Warum bemühen wir uns so, diese Botschaft weiterzugeben? Ich denke an zwei aktuelle Ereignisse, die vor uns stehen. Paulus hat damals, als er dort gewesen ist, keine großen Hilfsmittel gehabt. Er war da, hat gesprochen, man hat ihm zugehört, vielleicht hat er irgend noch was illustriert. Wir haben viele Möglichkeiten. Und es ist sehr schön, wenn diese Botschaft gesagt wird, dass die besten Möglichkeiten eingesetzt werden. Die Technik, dass eine Werbung gemacht wird, die einladend ist. Dass die Mitarbeiter sich vorbereiten, ausbilden, sie schulen. Wir werden in der nächsten Zeit zwei große Veranstaltungen hier in Chemnitz haben. Einmal die Evangelisation pro Christ, die wird im März hier sein. Sie wird in Leipzig stattfinden und es gibt Übertragungsorte in Chemnitz, zwei, einmal Klöser, einmal auf der Kanzlerstraße, an der Baptistengemeinde und ihr habt ja schon davon gehört und wir wollen dort mithelfen, wollen da mitmachen und ihr werdet das merken, in der Vorbereitung, es wird schöne, große, deutliche Plakate geben in der Stadt und wir werden Einladungen bekommen, die wir weitergeben dürfen. Es wird geworben werden dafür. Man wird alles tun, damit Menschen eingeladen werden, das zu hören, diese Botschaft. Und dann gibt es im April noch eine Evangelisation von der Gemeinde Fritz-Reuter-Straße ehemals. Die haben im April eine Evangelisation. Auch da sind wir angefragt, mitzuhelfen, mit zu unterstützen, mit dabei zu sein. Das Thema heißt, das Evangelium zu verkündigen, ist jedem möglich. Also zwei ganz aktuelle Ereignisse stehen vor uns, an denen wir das so mitmachen können und mithelfen können.
Es ist mir interessant gewesen, dass der Paulus hier nicht sagt, also wenn es darum geht, Jesus zu verkündigen, ist erstmal ganz wichtig, dass brillante Redner da sind. Das ist nie verkehrt, wenn jemand gut reden kann. Man kann ihm gut zuhören. Aber das alleine macht es doch nicht. Oder dass eine tolle Moderation da ist, dass man das so schön die Leute mitreißen kann. Über die Musik vielleicht. Alles gut. Alles hat seine Berechtigung. Aber es ist nicht das Wesentliche. Es ist nicht der Inhalt, auf den es drauf ankommt. Ja, gut, werden wir sagen, dann brauchen wir halt sehr logische Gedankengänge. Dann brauchen wir Themen, die die Menschen interessieren heute. Die Gesundheit, ganz großes Thema. Wir reden über die Gesundheit. Da hören die Leute zu. Wir reden vielleicht über Lösung von Problemen, deren es ja genug in der Welt gibt. Oder wir reden darüber, wie ist denn die Welt überhaupt entstanden? Das, was so viele bewegt und was immer wieder auch in Zeitschriften zum Thema gemacht wird. Zurück zu Paulus in Korinth. Was hat er gesagt? Was war ihm wichtig? Ich will euch nichts weiter sagen. Ich will nur ein Thema ansprechen. Jesus Christus als gekreuzigt. Nicht Jesus Christus der Reformer. Nicht Jesus Christus der Wunderheiler. Nichts anderes. Jesus Christus als den Gekreuzigten. Ich will euch, du hast an die Galater geschrieben, ich will euch Jesus Christus vor die Augen malen, dass ihr ein Bild da habt. Wir haben es einfach. Wir haben ein Kreuz zum Beispiel. Es ist ein Hilfsmittel, klar. Aber immerhin, es ist ein deutliches Zeichen. Wir haben Druckerzeugnisse, wir haben Bücher. Es gibt so, wir haben ein Plakat draußen auf unserem Gelände stehen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und das ist das Schöne. Ich habe euch Jesus Christus als Gekreuzigten vor die Augen gemalt. Er wird nicht als gekreuzigt, nicht als Lösung für alle eure Probleme. Ihr werdet Probleme trotzdem haben und weiter haben. Darum geht es nicht. Aber ich male ihn euch vor Augen als den, der euch erretten kann. Und dann würden wir denken, ja, der Paulus, klar, ein toller Mann war das. Da haben die Leute zugehört. Und das war beeindruckend, wenn er da vorne stand. Nein, überhaupt nicht. Wisst ihr, was er schreibt? Ich war bei euch in Schwachheit, mit Furcht und in vielem Zittern. Das sagt man von Paulus. Er hatte in Leiden irgendwas war. Eine Krankheit, eine Behinderung, in Schwachheit. Man hat ihm das angesehen, dass er nicht derjenige ist, der Bäume ausreißt. Aber das hat ihm nichts ausgemacht. Wir denken manchmal, wenn ich irgendwas sage von Jesus, dann muss doch alles okay sein bei mir. Da muss doch sichtbar sein, dass ich, ja, dass alles gut ist, dass ich keine Probleme, keine Sorgen habe. Er ist mit Furcht gekommen. Paulus war angreifbar, das wusste er. In Lystra hat man ihn gesteinigt, das hatte er gerade hinter sich gehabt. In Philippi hat er im Knast gesessen. Ja, was in Korinth passiert, wusste er nicht. Ob Ähnliches wieder passiert. Diese Furcht war begründet von ihm. Das war also Realität in seinem Leben. Das Einzige, wo ich denke, wenn hier steht mit Zittern, dass er nicht da stand und hat hier die Hand nicht ruhig halten können und hat was verschüttet oder muss sich festhalten, dass nicht umfällt. Hier glaube ich, hier ist nicht das äußere Bild gemeint. Ich glaube, hier ist seine innere Einstellung gemeint. Mit Zittern werden Sie mir zuhören, die jetzt vor mir stehen. Werden Sie das akzeptieren, was ich Ihnen sage? Oder werden Sie wirklich sagen, lass mal, so dummes Zeug haben wir schon viel gehört. Das bringt uns nicht weiter. Dieses Zittern, denke ich, das ist hier gemeint, wenn er da das spricht. Werden Sie nachdenken? Werden Sie annehmen, diese Botschaft? Werden Sie sich retten lassen? Ich habe mich gefragt, hätte ich diese Sorgen, wenn ich jemanden von Jesus erzähle? Hätte ich dieses Zittern in mir? dieser Gedanke, dass die, die da vor ihm stehen, vielleicht die letzte Gelegenheit in ihrem Leben haben, Jesus kennenzulernen. Keiner, auch zur damaligen Zeit war das noch viel schwieriger, denke ich, und viel gefährlicher, das Alltagsleben. Werden Sie diese Gelegenheit nutzen, diese Größe, diese Bedeutung seiner Worte, ich denke, das war dem Paulus bewusst. Und da kam dieses Zittern her, diese Sorge um seine Zuhörer. Das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums, sucht nicht die Diskussion. Das hat er in seiner Predigt so deutlich gemacht. Sie sucht die Entscheidung. Nicht darüber zu diskutieren, welcher Weg ist der bessere und welche Methode ist die bessere, sondern geht es darum zu entscheiden, ja oder nein. Ist das was für mich, Jesus Christus, gekreuzigt? Ja oder nein. Ich habe andere Wege, ich brauche das nicht. Ich stehe darüber. Wisst ihr, diese Erklärung, diese Darstellung, das, denke ich, kann jeder von uns. Das ist jedem möglich, das zu sagen. Da müssen wir nicht die großen Studierer sein. Meine Predigt, sagt er, bestand nicht in überredenden Worten. Ich bin im Verkauf tätig gewesen. Und ich habe Schulungen mitgemacht. Wie man gut verkauft. Wie man das macht, die Leute zu überreden. Und wo man anfängt. Und dass man sie dann dort hat, wo sie unterschreiben. Und wo sie das Geld auf den Tisch legen. Das meint Paulus nicht. Wir wollen niemanden überreden. Es soll eine eigene, eine klare, selbstständige Entscheidung sein. Wer Kinder hat, eigene Enkelkinder, die mal mit am Tisch sitzen, der wird diese Situation kennen. Das Kind will nicht aufessen. Alltag ist das halt. Und dann gibt man sich Mühe und erklärt mit besten und schönsten Worten, wie gesund das Gemüse oder was gerade ist, wo das Problem ist. Und das wird eure Erfahrung auch sein. Es nützt nichts. Es nützt nichts. Es will nicht. Es will nicht aufessen, das Kind. Dem ist es sowas von egal, was da für Vitamine drin sind oder irgendwelche Nährstoffe. Es will einfach nicht. Und wisst ihr, so ist es auch mit diesem Angebot, was Paulus gemacht hat. Er will niemanden überreden, der es dann rein ist und dann hat er ein schlechtes Gefühl dabei, weil es ihm nicht gut geht. Nein, es ist eine Willensentscheidung. Ich will oder ich will nicht. So, ja, will ich sagen, so einfach ist es, aber so klar ist es. Die Worte wollen wirken und sollen wirken, nicht die Überredungskünste. Ich habe Fernsehübertragungen gesehen, wo Leute andere erreichen wollen, also in der Politik ganz üblich in diesen Talkshows, wo man mit Worten irgendwie Leute bezirzen will, überzeugen will. Das macht Paulus nicht. Er sagt ihnen klar die Botschaft, klare Worte. Er sagt sie ihnen eindringlich, das ist auch wahr. Das ist ihm wichtig. Er sagt sie deutlich, aber die Entscheidung ist den Menschen überlassen. Die Worte sollen wirken, das ist die Kraft Gottes, von der er hier schreibt. Und die bekehrten Korinther, die in der Gemeinde sind, haben diese Kraft erlebt. Sie haben das erfahren und haben diese Hinwendung zu Jesus in ihrem Leben als eine starke Leistung erlebt. Das ist nicht einfach eine Bekehrung zu Jesus Christus, da wirkt Kraft. Weil der Teufel auf der anderen Seite ziehen will, da will er zurückhalten. Hier wirkt Gottes Kraft. Und jeder, der diesen Schritt gegangen ist, der hat Gottes Kraft in seinem Leben erfahren und erlebt. Manchmal tun wir so, denken wir, ich habe gar nichts erlebt, ich habe gar nichts erfahren. Was soll ich denn erzählen? Also wer diesen Schritt getan hat, da ist der größte Kraftakt Gottes sichtbar geworden. Wer also diesen Bezug zu Jesus gefunden hat. Ich muss Jesus an mir wirken lassen. Ich muss mich ihm aussetzen, muss ihm wirken lassen, auch wenn mein innerer Schweinehund dagegen ist und das nicht will. Ich muss ihn wirken lassen. Und das ist eine ganz klare Entscheidung. Erlebtes und Erfahrenes, das beeindruckt, das wirkt in mir. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel. Ich bin ein bisschen Fan von Comics und habe da so gerne mal die Asterix und Obelix-Hefte gelesen. Weil die Älteren kennen die vielleicht nicht, aber die Jüngeren wissen vielleicht davon. Und die haben ihre Riesenkräfte aus einem Zaubertrank. Und manchmal gibt es die Gelegenheit, dass auch aus dieser Begebenheit heraus Leute in den Genuss dieses Zaubertranks kommen, die dessen Wirkung noch nicht erfahren haben und erlebt haben. Und der Zeichner, der macht das immer ganz schön und stellt das so schön dar, wie sie ganz ungläubig dieses Getränk da bekommen und schmeckt nach nichts, ja, nichts Besonderes, ganz, ganz unscheinbar. Und dann merken sie nichts. Sie merken nichts. Hat es getrunken, ist nichts zu merken. Und dann das nächste Bild, meistens das übernächste Bild, da kommt dann die Situation. So, nun probiert das mal, fass doch mal diesen Stein jetzt hier an oder diesen Baum oder wie auch immer. Und dann ist es dargestellt, derjenige fasst den Stein an und wie eine Feder hebt er ihn hoch. Und auf einmal wird ihm klar, das ist an dem Gesichtsausdruck dargestellt, das hat gewirkt. Ich habe was, ich habe diese Kraft. Da ist tatsächlich jetzt wirksam in mir. Wisst ihr, und so ist es auch mit Gottes Kraft. Wenn ich das nicht an mich ranlasse, dann werde ich nicht merken, was für eine Kraft mir Gott und Jesus zur Verfügung stellt hier. In der Bewältigung von Schuld, von Sünde. Bewältigung meines neuen Lebens, in der Heiligung des Lebens, so steht es ja in der Bibel. Merkt ihr das? Ich muss das praktizieren. Ich muss das üben. Ich muss das tun. Ich kann nicht darauf warten, dass es in mir warm wird oder kalt wird oder nicht wahr? Einfach glauben, einfach vertrauen. Die haben gesagt, du hast das jetzt getrunken, jetzt los, mach das. Und sie tun's. Vielleicht hilft es ein bisschen zur Illustrierung. Paulus legt auch Wert auf die Kraft Gottes. Er sagt, diese Kraft Gottes, von der ich euch erzähle, die ist in Jesus Christus sichtbar geworden, dem Gekreuzigten, und in der Auferstehung ist sie sichtbar geworden, diese Kraft, diese Besonderheit, diese Gewalt, die dahinter steht. Damit euer Glaube nicht einfach nur auf Worten beruht, auf irgendwelchen Hinweisen, auf klugen Überlegungen, sondern auf diesem Beweis, was wir gesehen und gehört haben, schreibt der Johannes in seinem Brief. Und auch der Petrus schreibt das. Wir erzählen euch das, was wir erlebt haben, was wir begegnet haben. Wir sind dabei gewesen. Ich habe diese Kraft an mir erfahren. Im Römerbrief schreibt Paulus, wer das will, kann die Kraft Gottes, das Wirken Gottes in der Schöpfung entdecken. Und gerade die Schöpfung, wenn ihr mal in den Medien nachschaut, ist der Teil der Wissenschaft, wo es die meisten Probleme gibt. Wo man immer wieder was erfindet, was findet, was verwirft, was neu erklärt und irgendwo dreht sich so ein bisschen im Kreis und kommt nicht vorwärts. Und gerade dieses Thema zeigt ja die Herangehensweise mit unserer menschlichen Klugheit an die Themen Gottes. Wir kommen dort nicht weiter, wir kommen dort nicht voran. Und deswegen dachte ich, das einfach so als Vorbild zu nehmen von Paulus, wenn er sagt, wenn es darum geht, zu verkündigen, die frohe Botschaft zu verkündigen, was ist wichtig, was ist entscheidend. Was mich immer sehr freut, klar, ich bin in der Brüdergemeinde aufgewachsen und die Tradition der Brüdergemeinde, dass wir Sonntag früh mit der Mahlfeier beginnen. Das war das, was Paulus gesagt hat. Was ich euch erzähle, ist Jesus Christus als gekreuzigt. Das ist die erste Botschaft, die wir Sonntag früh hier hören und die wir Sonntag früh verkündigen. Das ist das Erste. Und danach erst kommen die vielen, vielen praktischen Dinge, die unser Leben, unseren Alltag ausmachen. Jesus Christus als gekreuzigt, das Erste. Um das nochmal zusammenzufassen. Wir wollen von Paulus lernen, so wie er es gemacht hat, das Evangelium kann jeder verkündigen. Es ist jedem möglich. Er hat es gesagt, wie es ihm ging. Zittern, sagen, Furcht. Finden wir uns alle wieder. Und die Botschaft, die er gesagt hat, Jesus Christus als gekreuzigt, die haben wir auch, kennen wir auch und gehört. Und ich habe ausgerechnet, mancher von uns hat das schon 2500 Mal gehört in seinem Leben. Mancher nicht so viel, mancher ein bisschen mehr, aber immerhin so, dass man es wissen sollte. Die Kernbotschaft war Jesus Christus gekreuzigt. Der zweite Punkt, Überredungskünste helfen nicht. Bringt nichts. Großdiskussionen bringen nichts. Führen uns nicht weiter. Und der dritte Punkt, das eigene Erleben, die eigene Erfahrung, die ist wichtig und die hilft uns, wenn wir angefragt werden, dass wir sagen können, jawohl, das habe ich auch in meinem Leben erfahren und das habe ich erlebt. Und da denken wir an die beiden Evangelisationen, die wir vor uns haben, vor Christ und die Evangelisation in der Gemeinde Fritz-Reuter-Straße. Und da lasst euch Mut machen, damit dabei zu sein. Wir haben eine Botschaft zu sagen, die beste Botschaft der Welt.